Willkommen zur 7. Folge des Berlin Thunder Podcast. Heute haben wir unseren Defensive Back Moritz Thiele zu Gast. Wenn euch auch dieser Podcast gefallen hat, hinterlasst uns eine 5-Sterne-Review und ein geschriebenes Kommentar bei Apple Podcast und Spotify. Feel the Thunder. Moritz Thiele, herzlich willkommen im Berlin Thunder Podcast. Wie geht es dir?
Hallo erstmal, danke, dass ich da sein darf. Mir geht's gut.
Du hast dich hierher beeilt, zu uns ins Studio nach Moabit, bist von der Arbeit gekommen. Was machst du überhaupt beruflich?
Für die Leute, die den Podcast von Nico schon gehört haben, ich mache sowas Ähnliches wie Nico. Also ich bin auch Sporttherapeut und arbeite jetzt gerade in einem Frauen-Fitness-Club für, sage ich mal, das gehobene Alter und mache da Reha-angelehnten Sport.
Das heißt, du hast auch so sporttherapeutischen Studium?
Genau.
Auch in Potsdam? Mhm. Habt ihr euch dadurch kennengelernt, wenn ich mich recht erinnere?
Wir haben uns dadurch kennengelernt, ja.
Hat er dich auch zum Football gebracht?
Ja, er hat mich auch zum Football gebracht.
Wie bist du denn zu dieser Sporttherapie gekommen?
Ich mache mein ganzes Leben lang schon Sport. Wirklich seitdem ich klein bin. Ich habe ganz viele verschiedene Sportarten gemacht. Hockey, Judo, Handball. Dann bin ich eine ganze Weile Wake Skate gefahren.
Was ist Wake Skate?
Yeah. Wasserskifahren, sagt dir was. Mhm. Genau, also parallele Ski, bist sozusagen fest in im Gummischuh drin. Dann gibt es Wakeboard fahren, das ist wie Snowboard fahren auf dem Wasser. Du bist fest auf einem Brett, was so ähnlich aussieht wie ein Snowboard, ist ein bisschen breiter, wegen dem Auftrieb auf dem Wasser. Und dann fährst du sozusagen, du kannst einmal hinter Boot fahren und einmal an der Wasserskianlage. Also an einem Boot ist ein Seil befestigt, an so einem Tower, zieht dich relativ gerade. Du hast eine Welle, über die du springen kannst. Und eine Wasserskianlage ist entweder ein See, der schon besteht, oder ein künstlich angelegter See, so wie in Großbären, da wo ich groß geworden bin. Da sind mehrere Masten, 5, 6, manche Anlagen haben auch nur 4 Masten und die fährt sozusagen im Kreis. Da sind Mitnehmer befestigt, da ist ein Seil dran und ein Hantel. Und fährst du dann im Kreis und kannst entweder Tricks auf dem Wasser oder über Hindernisse machen, über sogenannte Obstacles. Und an sich das Wakeskate-Fahren ist nochmal, vorweg sieht schon mal nicht so spektakulär aus wie das Wakeboard-Fahren, weil da kann man auch durch Luft springen, 2-3 Meter hochfliegen, Salti machen, Schrauben etc. pp. Und das Wakeskate-Fahren ist wie Skateboard-Fahren auf dem Wasser. Du hast ein bisschen über einen Meter das Brett, auch relativ breit, aber mehr abgekantet an den Ecken. Und du hast da auch Grip Tape, also Sandpapier oben drauf und hast ganz normale Turnschuhe an oder Skateboardschuhe. Ja, und dann machst du die Tricks, die du auf dem Land machen kannst mit dem Skateboard, machst du dann auf dem Wasser. Sieht halt erstmal nicht so spektakulär aus, weil du halt nicht so hoch durch die Luft fliegst. Aber für die Leute, die sich mit Skateboardfahren auskennen, egal mit irgendwelchen Brettsportarten so, die sehen das Technische dahinter. Es ist sehr, sehr technisch anspruchsvoll, weil du das Brett unbefestigt unter dir in jeglicher Art und Weise drehen kannst.
Bist du auch Wakeboarder?
Ich kann auch Wakeboard fahren.
Aufgrund dessen oder ist es nochmal ein anderes Paar Schuhe?
Ist nochmal ein anderes Paar Schuhe. Ich habe angefangen mit Wasserski ganz normal. Ich glaube, ich bin aber nur 3 oder 4 Runden gefahren.
Du bist so ein geborener Sportler, oder? Wenn ich dich angucke, denke ich mir so, das ist so einer, der kann irgendwie schon seitdem er klein ist alles. Habe ich immer gehasst, weil ich war so ein kleiner, fetter Junge, der nicht mal ein Seil hochklettern konnte.
Also ich sag mal so, mir fällt es nicht schwer, irgendwas Neues zu erlernen. So, ich bin aber auch super ehrgeizig. Sonst hätte es mich nicht dahin gebracht, wo ich jetzt bin, in Anführungszeichen, oder in meiner anderen Sportart, bei dem Wakeskate-Fahren. Bin dann in einem Sommerkurs Wakeboard gefahren und habe dann da dieses Wakeskate kennengelernt. Habe ich jemanden gesehen, der ist das gefahren und dachte mir so, okay, probier's mal aus. Und da war ich 12 Jahre alt und alle so, ja, das ist total schwierig, ne, voll rutschig, weil du bist ungebunden. Und ja, dann bin ich halt draufgestiegen und bin losgefahren. Und dann hat es mich total gecatcht. Und ich dachte mir so, okay, es ist erstmal irgendwas, was nicht jeder macht, was ich generell total cool finde. Ja, und dann habe ich damit weitergemacht. Ich habe noch, glaube ich, 1, 2 weitere Sommerkurse gemacht. Und dann ging es irgendwann dazu, dass ich auch Wettkämpfe gefahren bin.
Wow, also richtig professionell.
Ja, richtig.
Nach wie vielen Jahren?
Nach meinem ersten Jahr. Also ich habe auch meinen nicht leiblichen kleinen Bruder kennengelernt. Marcel Tillwitz. Das war ganz lustig, weil wir hatten auch nie einen Trainer. Wir haben uns alles selber beigebracht. Damals gab es ja dann auch schon Videos, YouTube, und da haben wir den Leuten aus Amerika zugeguckt. Da hatten wir so ein, zwei Idole. Und dann sind wir eigentlich so gut wie jeden Tag nach der Schule oder auch schon mal ein bisschen früher, weil es dann irgendwie doch cooler war.
Nicht nachmachen,
genau. Haben uns in der Waschmaschinenlage getroffen, weil der auch in Großbären gewohnt hat, und dann sind wir da tagtäglich gefahren und haben uns das selber beigebracht. Den ersten Wettkampf bin ich noch alleine gefahren. Das weiß ich noch, es war in Magdeburg. Da bin ich auch noch Vierter geworden. Das war die erste deutsche Meisterschaft, die ich mitgefahren bin. Da war ich zu ehrgeizig. Und das Jahr darauf, da ging es dann steil nach oben.
Was bedeutet das für dich, zu ehrgeizig zu sein?
Wenn du jung bist, sag ich mal so, will man, glaube ich, zu schnell zu hoch hinaus. Manche Sachen brauchen einfach seine Zeit und brauchen auch so die Kontinuität, die du bei manchen Sportarten oder auch so im normalen Leben einfach brauchst. Viele Sachen passieren von hier auf jetzt zu deinen Gunsten. Aber ich sag mir immer so, ja, gut Ding will Weile haben. Haben es meine Eltern schon gesagt, Oma, Opa, alle. Und so hat sich das dann in dem Sport auch wieder gespiegelt.
Ist es sehr verletzungsanfällig?
Wasser kann sehr, sehr hart sein. Und die Hindernisse, die sogenannten Obstacles, die da drin stehen, die können auch ganz schön hart sein, wenn du dagegen ballerst.
Was war die schlimmste Verletzung, die du dir mal geholt hast?
Ich habe mir Sprunggelenk gebrochen und habe immer noch 11 Schrauben und eine Platte drin.
Wow. Wobei war das? Bei irgendeinem Trick? Oder?
Ja, das war bei einem Trick. Da ziehe ich ihn immer noch gerne mit auf. Also mit Marcel, meinem nicht leiblichen kleinen Bruder. Wir sind, glaube ich, 7 Stunden lang gefahren, hintereinander weg. Und dann haben wir einen Trick neu probiert. Und das Trick lernen beim Wakeskate oder Wakeboardfahren ist relativ aufwendig und langwierig. Weil meistens hast du immer eine Stelle, an der du einen Trick probierst. Und dazu musst du erstmal eine Runde fahren. Wenn du reinfällst, schwimmst du raus, läufst zum Start, fährst wieder eine Runde, machst den Trick nochmal. So, bis du ihn dann einmal gestanden hast. So, und um sowas dann safe zu kriegen, also sicher zu machen, egal an welcher Position. Ich glaube, ich habe für einen Trick einmal, glaube ich, 2 Wochen lang, bin ich jeden Tag gefahren, 4 bis 6 Stunden, um ihn einmal zu stehen. Und dann in Wettkampfsituationen, das ist ja natürlich, da musst du die Dinger drauf haben.
Wie viele Tricks steht man in einem Wettkampf in Prozent?
Na, wenn du gut bist, alle.
Dann bist du der Beste der Welt, aber im Durchschnitt.
Das hört sich total eingebildet an, aber ich bin großartig im Wettkampf eigentlich nicht hingefallen, weil ich immer das gemacht habe, was ich kann. So, und wo ich mir bewusst war, den Trick kannst du richtig sicher. Das habe ich im Training auch immer so gemacht. Ich habe mir immer Stellen ausgesucht. Du musst dir einen Run sozusagen, einen Lauf zusammenstellen. Verschiedene Variationen. Rechtes Bein vorne, linkes Bein vorne, hinterm Rücken die Hantel umgegriffen und was weiß ich. Das ist super kompliziert. Und bin im Training immer alles abgefahren, habe mir meinen Lauf sozusagen zusammengestellt und habe dann an den Positionen den Trick gemacht, den ich da machen wollte. Und wenn ich ihn da gestanden habe, dann habe ich ihn so gelassen.
Das ist ja schon so koordinativ eine recht anspruchsvolle Sportart. Mit welchem Sport hast du denn angefangen als Kind?
Mit Judo. Mhm. Aber nochmal, doch, das war ganz kurz, wenn ich nochmal zurückspringen kann. Du hattest gefragt, ob ich mich am Trick verletzt habe. Mhm. Die lustige Story. Genau. Und ich wollte eigentlich aufhören. Es war nicht so schönes Wetter, mir war kalt. Und mein kleiner Bruder hat gesagt, komm, einen machen wir noch. Eine Runde fahren wir noch. Dann sind wir eine Runde gefahren und hat es knack gemacht.
Wie es halt immer so ist, ne? Das ist, dann denkst du dir jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit so, hätte ich mal.
Genau, das war eine ganze Weile
danach. Hätte ich es mal gelassen.
Hätte ich mal nicht auf dich gehört. Aber it is what it is.
It is what it is. Und it was Judo.
Genau, es war Judo, weil mein Papa früher ganz viel Judo gemacht hat. Der war vor kurzer Zeit in Japan und hat da trainiert.
Potsdam? Bist du gebürtiger Potsdamer?
Nein, ich bin gebürtiger Berliner. Und dann sind meine Eltern aufs Land gezogen. Also aufs Land. Damals war es noch so ein bisschen ländlicher, nach Großbären. Und dann...
Potsdam ist ja eine Judo-Stadt, deswegen
ja. Da bin ich nur zum
Studieren. Da will ich darauf hinaus.
Okay. Ich bin sogar noch zur Schule gegangen in Potsdam, siehst du. Das habe ich schon ausgeblendet, habe ich verdrängt.
Und dann Judo gemacht? In so einem Verein, hobbymäßig oder auch schon eher ernsthafter, professioneller?
Nee, hobbymäßig. Ich habe auch da Judo gemacht, wo mein Papa Judo angefangen hat.
Kesa Katame kenne ich.
Bei Lothar Nest.
So ein Wurf.
Ich kenne mich damit gar nicht. Also ich habe, glaube ich, so gut wie alles vergessen. Bei Lothar Nest. Das ist so eine Koryphäe in Berlin. Genau, da habe ich das gemacht und dann bin ich relativ schnell zum Hockey, dann Handball und dann habe ich parallel mit Wakeskatefahren angefangen und dann fand ich das halt cooler und habe Handball aufgehört.
Okay, und dann, wie kam das dann zum Ballsport? Also wie hast du deine Liebe zum Ballsport und zum Teamsport gefunden, weil das sind ja alles Einzelsportarten.
Ja, das sind alles, naja, außer Hockey und Handball.
Außer Hockey, ja.
Ja, keine Ahnung. Also beim Wakeskatefahren, also das hätte ich wahrscheinlich immer noch gemacht, hätte sich für mich der Sport nicht so ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt. Für mich war das, also für mich hat jeder Sport ganz viel mit Spaß zu tun. Ich brauche Spaß bei dem Sport, weil ansonsten gebe ich mir, keine Ahnung, ob ich mir da nicht richtig Mühe gebe oder nicht komplett into it bin, aber mich muss dieser Sport komplett erfüllen. Das hört sich vielleicht ein bisschen weird an, aber und dann habe ich beim Wakeskatefahren, wie gesagt, so für mich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Dann hatte ich 1-2 Jahre Pause, hatte eigentlich nur Fitnessstudio und keinen anderen Sport gemacht und dann habe ich Nico in der Uni kennengelernt. Wir konnten uns am Anfang auch gar nicht leiden.
Warum das?
Die Gründe weiß ich, glaube ich, gar. Also es war komisch. Irgendwie habe ich ihn gesehen und er war mir sofort unsympathisch. Ich weiß nicht warum, ob es sein Auftreten gewesen ist oder. Aber genauso ging es ihm auch. Ich weiß nicht, ob da ein Konkurrenzkampf am Anfang da gewesen ist oder nicht. Keine Ahnung, so Alpha-Männchen.
Das ist komisch manchmal. Manchmal hat man so Menschen, die man kennenlernt und man kann sie einfach nicht leiden. Ja,
genau.
Das ist total gut. Ich habe das echt, echt selten. Wirklich echt selten. Ich glaube, ich kann das an einer Hand abzählen, wie oft mir das in meinem Leben passiert ist. Aber aus irgendeinem Grund stimmt dann manchmal einfach die Chemie nicht. Und das ist, verstehe ich nicht. Aber wie ist denn daraus dann diese große Liebe gekommen?
Die große Liebe. wir hatten uns, glaube ich, mal mit mehreren aus dem Studiengang dann verabredet, abends irgendwie wegzugehen. So, um uns besser kennenzulernen und wie gesagt, ein bisschen zu quatschen, ein Bierchen trinken. Und dann waren wir unterwegs und haben uns alle bei Nico in der Wohnung getroffen. Und dann ist man halt irgendwie doch ins Gespräch gekommen. Blieb ja nichts anderes übrig. Und dann hat man so 1-2 Merkmale entdeckt, die man an sich selber kennt. Und dann hatten wir auch eine ziemlich gleiche Story, was unsere erste Freundin anging. Und haben uns seitdem dann sehr gut verstanden.
Dann habt ihr die Telefonnummern ausgetauscht.
Ja, genau. Ja. Ich will da gar nicht so weit ins Detail gehen. Wir hatten dieselbe Story, haben uns dann auf einmal richtig gut verstanden, weil wir dann so auf einer Wellenlänge gewesen sind und dann hat sich das so hingezogen.
Und wie hat sich es dann zum Football gezogen?
Ich weiß gar nicht, seit wann ich Football gucke. Ich habe da nicht aufs Datum geguckt. Jedenfalls hatten Nico und ich dann Sportkurse zusammen in der Uni. Und ich habe dann nicht nebenbei mit dem Sport aufgehört, sondern wie gesagt, habe mich fit gehalten. Und warum auch immer hat er mir dann einmal gesagt, so, du bist athletisch, sieh gut aus und du magst Football, komm doch einfach mal mit zum Tryout. So, und dann dachte ich mir so, ja, okay, cool. Schon Lust, weil ich auch immer ein Freund des Körperkontakts gewesen bin. Also jetzt nicht falsch verstehen.
Wieso falsch verstehen? Kann man auch richtig verstehen.
Ich war halt immer
ein
so,
Freund des Körperkontakts ist ja was Gesundes.
Ich war immer so, ja.
Körperbetonte Sportarten.
Ich habe mich früher auch oft gerauft, so. Sagen wir mal so. Und dann hat Nico damals bei den Rebels gespielt. So, und dann bin ich da zum Tryout hin. Und da war sogar noch ein Kumpel mit dabei, deswegen war es die Situation ein bisschen aufgelockert, weil ich doch schon ein bisschen aufgeregt gewesen bin. Und
wie alt war das? Warst du da, damit man das ein bisschen einordnen kann, dein Footballweg?
Naja, vor, was ist das? glaube, 5 Jahren oder 4 Jahren. Und kurz danach habe ich dann halt dann...
Wie alt bist du jetzt für alle, die dich nicht
kennen? 28.
28. Also hast relativ spät
mit
American Football angefangen.
Definitiv. Leider viel zu spät.
Ich ärgere mich manchmal. Du wünschst es, du hättest so wie wir irgendwie mit 14, 15 das entdeckt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber entdeckt hast du American Football, sagst du ja schon vorher, als Fan oder als jemand, der das gerne guckt. Wie kam das denn?
Da war ich noch ein ganz kleiner Steppke. Da hat ein Kumpel von uns damals bei Berlin Thunder gearbeitet. Der Stefan Eggebrecht. Grüße gehen raus.
Was hat er da gemacht?
Er hat irgendwas in der Veranstaltung mitgemacht.
Weil ich habe bestimmt für ihn gearbeitet. Das war mein erster.
Ich glaube, er hat sogar schon mal geschrieben, dass er dich kennt.
Ja, das war ja mein erster Job war in meinem Leben. Meine erste Arbeit war bei Berlin Thunder als.
Ja, dann kennt ihr euch 100%.
Als Kabeljunge und Wasserträger und dann, Aufbaujunge mit 14, 15 Jahren.
Dann kennt ihr euch 100%.
Ja, geil.
Wie klein die Welt ist, ne?
Ja, und jetzt sitzen wir hier, gucken aufs Berlin Thunder Logo und machen den Podcast, ne? Das ist verrückt.
Tja, surreal. Und der hatte uns mal Freikarten besorgt. So. Und dann haben wir bei dem Footballspiel zugeguckt. Und ich weiß noch, ich fand das total langweilig. Als kleiner Steppke. Warum auch immer. Ich habe da zugeguckt und da waren zu viele. Du guckst mich an, als wäre dir groß aus dem Gesicht gefallen. Weil so viele Pausen dazwischen waren und ich habe das Spiel nicht verstanden und das hat so lange gedauert und als kleiner Junge irgendwie so willst du beschäftigt werden. So. Und dann irgendwann bist du halt älter geworden und hast das halt immer mehr mitbekommen, dass es immer mehr nach Deutschland übergeschwappt ist. Und dann hast du so ein, zwei Szenen gesehen, ob es nur auf Insta oder Facebook gewesen ist, von Marshawn Lynch. So.
Den berühmten der Run.
Beast Mode. Da bin ich dann halt voll drauf hängen geblieben und habe das dann komplett verfolgt und dann hat mich die irgendwann dazu gebracht.
Hast du ein Lieblings-NFL-Team?
Seahawks.
Oh, okay. Ja. Also durch den Run dann zu den Seahawks gekommen und dann die Killer-Defense. Also,
genau. Legion of Boom, so, das war, hat mich dann, hat mich gecatcht und dann bin ich aber auch dabei geblieben. Auch wenn es jetzt diese Saison nicht so.
Ja, prickelt. Ist ja jetzt eher so Rebuilding.
Ja, genau. Ja, und dann, ist Nico nach Braunschweig gegangen, nachdem er bei den Rebels gespielt hat. Und es war dann gerade so der Übergang, wo ich dann anfangen wollte. Und ich hatte erstmal in der zweiten Mannschaft von den Rebels angefangen. Weil ich also sogar
Wir haben viel gemeinsam. Ich habe auch bei den Berlin Rebels angefangen, in der Jugend.
Und dann habe ich mir gedacht, so, naja, du wohnst in Potsdam, jedes Mal nach Berlin. Habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Hier sehen Potsdam hat auch ein Team.
Aber Braunschweig war keine Option für dich.
Nicht mein erstes Jahr Football, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass sie mich genommen hätten. Nur weil ich ein bisschen athletisch bin. Also ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausprobiert.
Man weiß es nie im Football.
Und dann bin ich halt mal zu den Royals hingegangen, zu den Potsdam Royals. Und da war dann ein, beziehungsweise der DB-Coach, weil sie mich dann auch sofort in die DB-Position halt gepackt haben, weil sie meinten, so, da passt so ganz gut rein. Wie gesagt, da war ich auch beim Training und wir hatten gar keine Connection. Ich fand ihn total unhöflich. Ich habe den Namen auch verdrängt. Der meinte dann so, du wirst es nicht bringen. Wir haben noch ein zweites Team, spiel mal da. Also so hat er es auch mir klar und deutlich gesagt.
Das ist das Beste, was man einem ehrgeizigen jungen Mann dir sagen kann.
Genau. Und dann bin ich in die zweite Mannschaft, weil ich halt gesagt habe, so dem zeige ich es. Und habe da viele tolle Leute kennengelernt. Halt hauptsächlich aus Potsdam. Dann hat mein Bruder angefangen, auch da Football zu spielen. Der hat ein Jahr lang in Lübeck gespielt, aber auch nur rangetastet. Und dann habe ich 2 Seasons, wie gesagt, 5. und 4. Liga, also wirklich Holzliga, gespielt und wurde zwischenzeitlich aber immer gefragt, ob ich nicht für die erste spielen will. Ja, ich habe mal gesagt, nö.
Aber immer DB.
Immer DB. Na, also, in meinem ersten Jahr habe ich alles gespielt. Also, was heißt alles? Ich habe Returner, ich habe Running Back, ich habe Safety,
Corner. Weil Holzliga und niemand da.
Genau. Und ich halt relativ athletisch gewesen bin. So. Ich habe sehr viel Spielzeit gesehen. Hat aber auch Spaß gemacht. Habe auch nicht Nein gesagt. Ich habe alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte.
Was ja wahrscheinlich jetzt ein Vorteil ist, weil du den Football von der anderen Seite auch kennst.
Richtig,
ne?
Richtig. Wie gesagt, wurde öfter gefragt, ob ich für die erste spielen will. Dann gab es da interne Kommunikationsprobleme, sagen wir mal so, oder ich war nicht ganz warm mit ein, zwei Leuten. Hab dann gesagt so, nee, ich bleib bei meinen Jungs in der zweiten. Und dann war das zweite Jahr, ist dann nicht so schön geendet, aufgrund dieser internen Kontakte. Es hat sich so ein bisschen verabschiedet alles.
In Potsdam.
Sind viele gegangen aus der zweiten dann.
Ich weiß, dass die hatten ja mal irgendwann mal eine fette Geldspritze bekommen, die Potsdam Royals.
Mhm.
Und ist ja Public Information so. Ist der deutsche Football. Mhm. Das ist ja immer so ein Phänomen im deutschen Football. Ich bin seit 20 Jahren im deutschen Football, also ich weiß, wovon ich rede. Da kriegt ein Team Kohle, woher das Geld auch immer kommen mag, ist egal. Auf einmal sind die voll gut, holen sich total die Spieler und dann bricht es zusammen.
Jo, genau so war es. Also ich habe auch öfter bei der ersten dann mal so mittrainiert, weil ich einfach mehr lernen wollte und das Coaching noch ein bisschen anders war. Weil in der ersten hatten sie halt richtige Coaches, in der zweiten haben halt Spieler aus der ersten gecoacht. Das ist jetzt zum Beispiel auch mein zweites Jahr, wo ich einen DB-Coach habe. So, die ersten Jahre Football hatte ich nie irgendwie einen richtigen Coach. Ich habe mir halt viel abgeguckt oder von anderen Spielern abgeguckt. Genauso wie beim Max-Get fahren. Immer geguckt, gelernt, beziehungsweise geguckt, umgesetzt. Ja, das ist in die Brüche gegangen. Aufgrund dieser internen Kommunikationsprobleme.
Und dann hast du dich vor einer Situation gefunden, wo du dich auf einmal entscheiden musstest. Oder umentscheiden
musstest. Also ich hab mich einfach umentschieden. Also mich hat keiner vor die Wahl gestellt. Ich habe einfach gesagt, so nee, das ist, nimmt mir den Spaß am Sport. Und bevor ich den Spaß am Sport verliere und ich da spiele, wo ich nicht glücklich bin, wo es mir keinen Spaß macht, suche ich mir irgendwas anderes. So, wieder Schumann ins Spiel. Der einfach gesagt hat, wie geht's aus? Willst du nicht mal zum Tryout von Braunschweig kommen? So, super. Ja, ich, 2 Jahre Football-Erfahrung, 5., 4. Liga, Rekordmeister Braunschweig. So, hatte ich mich mir im zweiten Jahr Football sogar noch ordentlich verletzt. Hatte mich an der Hüfte verletzt, habe mir 3 Muskeln angerissen. Kam sozusagen dann auch gerade aus einer Verletzungspause. Tryout Braunschweig, ich glaube, ich habe den zweiten Drill gemacht. Ich weiß nicht, ob Elkhorn Drill. Und dann kam gleich Coach Tomlin zu mir und meinte, willst du nicht nochmal zum Gespräch kommen? So, und ich dann so, ja, okay, gut. Wir können gerne nach dem Training nochmal quatschen. Und anscheinend war er halt irgendwie so begeistert von dem, was er gesehen hat, obwohl ich mich total unfit gefühlt habe, da ich dann bei Braunschweig unterschrieben habe. 2019. Ja.
Als DB.
Als DB, genau. Ja. Und dann war halt Corona. Ging nicht, Season wurde abgesagt. Und dann bin ich auch wieder durch Nico. Irgendwie hat alles mit Nico zu tun, was Football angeht. Zu den Thunder gekommen, weil der halt Coach Jack kannte.
Und wie war dieser? Hast du von der European League of Football vorher was gehört? Oder wie war das für dich? Wie, als er dir das erklärt hat, als er dir das erzählt hat, was war dein erster Gedanke?
Mein erster Gedanke.
Bei Benny Thunder habe ich schon mal zugeguckt.
Das ist mir gar nicht so. Ich brauchte erstmal noch mal ganz kurz den Unterschied zwischen der Liga damals und der Liga heute, die jetzt anscheinend dann neu gegründet wurde. Es war aber eigentlich echt ein relativ kurzes Telefonat, auch mit Jack damals. Nico hatte das nur einmal ganz kurz angeschnitten. Gibt eine neue Liga, europamäßig, bla bla. Hast du Bock? Und ich so, ja, wieso nicht? Also mit Football aufhören wollte ich jetzt nicht, es hat so Spaß gemacht. Und dadurch, dass wir letzte Season nicht spielen konnten, habe ich noch umso mehr Bock. Und dann hat Jack mich angerufen und meinte, hier, wie sieht's aus? Hast du Bock? Und ich gesagt, ja, und dann, okay, bist dabei. Also nicht mal irgendwie Film oder sonst irgendwas, sondern ich bin dann einfach zum Training und dann war ich erstmal Backup-Linebacker, weil sie mich auf Linebacker stellen wollten.
Auf Outside-Linebacker?
Und dann habe ich gesagt, ey, hier fühle ich mich gar nicht wohl. So, es ist auch komplett neu, habe ich vorher noch nicht so richtig gemacht.
Wie, was glaubst du, wie man darauf kam? So dieses, der ist athletisch, der kann wahrscheinlich auch über die Edge rushen und in die Flat droppen.
Schnell, keine Angst vorm Kontakt. So.
Ist Linebacker.
Oh. Holzkopf.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, ja, ich fühle mich hier nicht wohl. Und wenn ich mich nicht richtig wohlfühle, dann kann ich mich.
Wäre auch nach hinten losgegangen, wenn ich mir die Saison jetzt und das Niveau teilweise angeguckt habe, jetzt so retrospektiv. Also da bist du ja auf Defensive Back absolut perfekt gesetzt. Also nicht, dass es nicht auf Linebacker gepackt hätte, aber also als DB hattest du da einschlagenden Erfolg, ja.
Ja, ich habe gesagt, Ich brauche eine Chance auf DB. So, lass mich bitte einmal mittrainieren, lass dir zeigen, dass ich mich da 3000 Mal wohler fühle und dass es auch besser funktioniert. Und somit halt noch eine bessere Bereicherung fürs Team bin einfach. Und dann wurde ich das eine Training zu den DBs geschickt und dann hieß es gleich One-on-Ones. Und dann habe ich 2, 3 Leute auf allein gelockt. Und dann wurde groß mit Augen geguckt. Nico hat nur gegrinst, weil er das so ein bisschen geahnt hatte. Und dann hieß es, okay, du spielst DB. Und dann habe ich von Training zu Training mir halt immer mehr Mühe gegeben. Ich weiß ja nicht, ob ich irgendwelche Wörter in den Mund nehmen darf, die man nicht sagen darf. Ich bin den Arsch aufgerissen.
Ja, natürlich.
Und habe mir somit dann die Starting-Position erkämpft, erarbeitet.
Du hast auf Corner gespielt.
Genau, Corner.
Wie war Corner in der Liga für dich?
Hat Spaß gemacht.
Weil es gibt ja einen Cornerback, mit dem ich sehr im Kontakt stehe, das ist Marcel Dabo von den Stuttgart Search.
Maschine.
Der gestern ins IPP-Programm aufgenommen wurde.
Voll geil.
Und der hat mir so ein bisschen auch seine Erfahrungen von Jugend, GFL, GFL und dann diese Transition in die European League of Football erzählt. Und der hat auch gesagt, wie unglaublich anspruchsvoll, athletisch anspruchsvoll die European League of Football auf dieser Skill-Position schon war. Wie war das? Wie siehst du das?
Also wie gesagt, ich habe davor wirklich in der Bauernliga gespielt, in 2 Bauernligen, 5. und 4. Liga haben sich da nicht viel genommen. Du hast da auch schnelle Typen. So, gibt viele schnelle Menschen auf der Welt. Aber das, was die Jungs gemacht haben in der ELF, waren Welten. Welten für mich. Es war, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie viel mehr anspruchsvoll das gewesen ist für mich, auf die Menschen zu reagieren. Das war...
Wer ist mir immer auf die Antwort gespannt? Du kannst ja jetzt nicht schon Tavius Jones sagen, weil der war ja in deinem Team. Das hat Marcel, ja,
trotzdem im Training, trotzdem.
Marcel geantwortet. Yeah. Aber wer war der Wide Receiver, der, wo du gesagt hast, das war im letzten Jahr eine krasse Aufgabe?
Ich habe im Training trotzdem gegen schon Tavius gespielt. Maschine. Es gibt zwar, es gibt zu viele eigentlich, würde ich sagen.
Hau raus,
also,
wir haben Zeit.
Heftig. Also Anthony W. Wolf, der ist auch jenseits von Gut und Böse, weil er hat auch einen heftigen, wenn du dir schon Tavius anguckst, so, der ist halt lang und drahtig. So, ich würde ihn Muskelspinne nennen.
Der sieht aus, also für alle, die ihn nicht kennen, googelt man schon Tavius Jones, Berlin Thunder,
genau.
Alter Teamkollege von Kasim bei den New Orleans Saints. Der sieht aus wie ein Defensive End. Auf Wide Receiver für mich.
Findest du?
Ja, von der Körpergröße. Der ist so groß wie Björn Werner.
Von der Größe her,
genau.
Nicht von der Masse her.
Nein, von der Masse her unter keinen Umständen. Deswegen. Aber ich finde, vom Weiten ist der so groß wie Björn.
Ja.
Und hat auch so lange Arme.
Aber deswegen sage ich ja Muskelspinne. Dieses, er ist halt super groß, aber drahtig. Und hat halt natürlich auch Bums auf dem Arm. So ist es nicht. Aber der Blee war halt irgendwie noch ein bisschen mehr packt. So, also den irgendwie doch mal physisch irgendwie zu rerouten oder sonst irgendwas zu machen, war dann doch anspruchsvoller.
Double hat ja auch ein wahnsinniges Football-Wissen und mega. So was Releases angeht, weil er sich viel von Odell Beckham Jr. und sowas abgeguckt hat.
Er reagiert ganz anders auf dich. So, das ist Timothy Knüttel. Er hat super Hände, super schnell. Jean Constant, der jetzt in Hamburg spielt nächste Season, auch...
Ekliger Gegner, oder? Kann ich mir vorstellen. Ekliger
wie ein Wiesel, Gegend, wie ein, ja, Wiesel auf dem Feld. Und dann hier Turpin, der relativ in der Mitte der Saison, glaube ich, zu Polen gewechselt,
ja,
ist. Auch, hast du ihn so das erste Mal gesehen und dachtest dir, okay, klein, schmal, ja,
Ja, schnell. Unglaublicher Spieler auch.
Schnell, kann cutten wie, was weiß ich.
Pounds von Köln? Hier,
wir haben nicht gegen Köln gespielt.
Ich habe gar nicht gegen Köln gespielt, nee. Weil das war auch ein Gegner, den Marcel Dabo gesagt hat. Mhm. Unglaublicher. Das war sein, also die Shontavious und Pounds waren seine Number One Receiver, gegen die er gespielt hat.
Na, wir spielen ja jetzt gegen Köln.
Der hat auch direkt unterschrieben.
Ja.
Da bin ich mal gespannt. Wirst du Cornerback spielen?
Weiß ich noch nicht.
Was würdest du denn am liebsten spielen?
Ich würde gerne mal switchen zwischen Corner und Safety.
Was reizt dich an Safety?
Ballern. Ich habe mehr Anlauf.
Wie komplex war es für dich, von Bauernfootball in die höheren Ligen oder in die höhere Klasse zu switchen im Hinblick auf Passkonzepte, Coverage-Konzepte, Quarterback lesen, Receiver lesen, Releases? Was für eine Herausforderung war das für alle, die sich das vielleicht nicht vorstellen können auf dieser unglaublich anspruchsvollen Position?
Es war eine riesen Herausforderung für mich. Mega. Weil in der 5. und 4. Liga hatten wir, glaube ich, in der Defense 3 Spielzüge, die sich nicht großartig, also 3 Aufstellungen, die sich nicht großartig verändert haben. Und hier kommst du dann her und hast das erste Mal in deinem Leben halt wirklich ein richtiges Playbook, Adjustments etc. pp. Und die ganzen Reads, die du machst, die mir auch niemand großartig beigebracht hat. Wie gesagt, in der 5. und 4. Liga habe ich mir ganz viel selber beigebracht und mir abgeguckt. Und es war das erste Mal, wo man wirklich richtig 1:1 gecoacht wurde. Das war wie, als hätte ich die Bibel gelesen.
So ein Erwachen.
Wie eine Erleuchtung, ja. Das war jenseits, also Unterschied zwischen Himmel und Hölle.
Das war für mich, als ich ans College gegangen bin, im ersten Defense-Meeting, habe gedacht, das ist ein anderer Sport.
Ja.
Also ich weiß genau, so was, wie sich das anfühlt, nochmal auf so einem Level. So, du denkst, es ist eine andere Sportart. Mhm. Mark Nsocha hat mir das auch mal erzählt. Er hat gesagt, er hat ja auch am College, glaube ich, auch mal ein bisschen Safety gespielt. Und er hat gesagt, er könnte gar nicht in der NFL Safety spielen. Weil das so, das ist so krass. Man sagt immer so, there's levels to this shit.
Mhm.
Und so. Und er hat mal erzählt, so Safety in der NFL ist halt so
komplex.
Mind blown. Ja. So. Die Komplexität. Also für alle da draußen, so, das ist auch spannend. So, American Football ist halt so vielschichtig. Und in den verschiedenen Ligen, verschiedenen Niveaus auch nochmal eine ganz andere Form des Sportes. Und wie schnell hast du dich da reingefunden?
Es hat seine Zeit gedauert. Auf jeden Fall. Aber ich bin dann auch jemand, was den Sport angeht, der sehr, sehr viel Zeit investiert. Und ich habe mich viele Stunden zu Hause hingesetzt und das Playbook studiert, mir Videos angeguckt. Du kannst heute echt viel auf YouTube einsehen, nochmal extra Drills rausgesucht, die ich so privat nochmal selber machen kann, um noch besser zu werden. Read-Videos, worauf du achten musst, etc. pp. Ich hatte mich auch mit 1-2 Coaches nochmal so connected. Ich war mit Jack unterwegs. Bin dann nochmal so alles durchgegangen. Ich habe mich auch nach jedem Spiel mit ihm nochmal hingesetzt und bin einige Sachen durchgegangen, weil ich das gerne auch nochmal so privat 1:1 Revue passieren lasse, was gewesen ist. Weil einem auch nach dem Spiel gerade erstmal so wirklich bewusst wird, manche Situationen, wenn du die überdenkst, was hättest du machen können, was hast du gemacht? Ich nehme das dann schon ganz schön auseinander und ganz schön ernst. Also ich glaube, ich bin nicht alleine. Gibt viele davon. Aber ich mache auf jeden Fall extra Arbeit.
Wie muss man sich das vorstellen für unsere Fans da draußen? Im Playbook studieren. Liest du das dann? Malst du dir Sachen auf? Arbeitest du an der Tafel? Arbeitest du mit Coaches? Wie muss man sich so a day in the life of Mo Thiele in der Vorbereitung vorstellen?
Ein Tag in meinem Leben. Arbeiten. Sobald die Saison näher kommt, spielt die Ernährung auch wieder eine ganz große Rolle bei mir. Momentan habe ich versucht, nochmal so 2-3 Kilo aufzubauen.
Wie viel hast du gewogen und wie viel wiegst du
jetzt? Ich hatte letzte Saison 3 Kilo abgenommen. Habe dann so 85 Kilo gewogen. Jetzt bin ich wieder auf 88,3.
Körpergröße?
1,81. Dann würde jetzt aber gerne nochmal ein oder zwei. Ich weiß, es ist ein bisschen schwerer, aber.
Ist schon ordentlich schwer.
Ich bin
40 Yards Zeit bei dir?
Ey, war noch nie gemessen.
Noch nie gemessen? Mhm. Oh, let's go. Björn Werner, hol die Stoppuhr raus.
Gerne. Ja, mit Björn Werner habe ich eh noch ein kleines internes Battle, aber er.
Erzähl, was ist das Battle?
Er hat ein bisschen Angst.
Der hat Angst, ja. Warum hat er Angst? Erzähl mal.
Wir waren letztens im Goldschirm und da war eine Frau, die hat CrossFit gemacht und hat Muscle-Ups gemacht. Weißt du, was ist?
Ja.
Ja. Und Björn hat das total beeindruckt. Und dann habe ich immer gesagt, so, ich habe mal acht Stück am Stück geschafft. So Muscle-Ups.
An den Ring oder an der Stange?
An der Stange. Glaube ich dir nicht. Da habe ich altes Instagram-Video rausgesucht. Habe ihm das gezeigt. Dann hat er gleich gesagt, nee, das bist du nicht. Und habe ich gesagt, so, komm, pass auf. Du kannst dir aussuchen, worum es geht. Bis zum Start der Saison schaffst du einen. Und ich mache wieder acht am Stück. Traut er sich nicht. Obwohl die Klimmzüge bei ihm gar nicht so schlecht aussehen. Also die Möglichkeit, ich habe auch gesagt, er kann auch Schwung mit benutzen.
Also bei seinem Körpergewicht, aber so
das wäre schon,
das wäre schon krass. Das wäre toll,
auf jeden Fall. Aber das, wie gesagt, er hat einmal einen Klimmzug mit ein bisschen Schwung gemacht und kam schon relativ hoch. Also ich glaube nicht, dass es unmöglich ist. Nico Schumann hat zum Beispiel auch schon mal einen geschafft.
Ich habe auch schon mal so ein Ding geschafft. Ich habe durch CrossFit 35 Kilo abgenommen in der Ernährungsumstellung.
Ja.
Also das ist ja schon eine spannende Sportart, so diese Kombination aus Turnen, Gewichtheben. Wie sieht denn dein Trainingsprogramm aus?
Mhm. Mein Trainingsprogramm, habe jetzt zwei Phasen, die sich immer wieder wiederholen. Das ist einmal eine Hypertrophie-Phase, also generell erstmal wieder in den Sport reinkommen, den Muskelquerschnitt erhöhen, progressive Gewichtssteigerung.
Muskelquerschnitt erhöhen, was bedeutet das?
Ja, dicke Arme kriegen, dicke Beine kriegen.
Sehr gut, das verstehe ich. Also einfach
Volumen sozusagen. Ja. Und dann habe ich eine Kraftphase, wo ich dann viel Gewicht bewege, relativ wenig Wiederholungszahlen, schön viel, schön falsch. Und das wiederholt sich dann. Also wieder zurück zur Hypertrophie. Ich mache das immer so 6 bis 8 Wochen. Eine Phase. Jetzt dadurch, dass unser Training wieder angefangen hat, habe ich noch viel Ausdauer und Explosivität wieder mit dabei, weil wir schon wieder so ein bisschen in die Drills gehen. Und dann, je näher die Saison kommt, gehe ich in diese Football-spezifischen Bewegungen rein. Also ich mache zwar auch noch viel mit Kraft, mache dann aber sowas wie Reaktivsprünge. Ich weiß nicht, ob dir der Counter-Movement-Jump was sagt.
Nee, was macht man da?
Also du stehst auf einer Kiste und lässt dich sozusagen auf den Boden fallen. Die Kiste ist halt erhöht. Und dahinter hast du nochmal ein höheres Sprungkissen oder sonst irgendwas. Du lässt dich sozusagen fallen. Diese Reaktivkraft, diese kurze Bodenkontaktzeit nutzt du halt sozusagen, um deine Explosivität zu trainieren und springst halt auch wieder rauf. Genau, ganz viele Drills. Ja.
Also viel Explosivkraft.
Viel Explosivkraft.
Machst du auch so, so traditionelles olympisches Gewichtigen, also umsetzen, stoßen.
Genau, so Cleans und sowas alles umsetzen, stoßen. Ich mache hauptsächlich Box-Squats.
Ja. Für alle, die es nicht kennen.
Ich setze mich auf eine Kiste rauf, 90 Grad Winkel in den Beinen bei einem Squat. Also ich nehme nicht die komplette Range of Motion mit.
Hat welchen Vorteil für dich als Footballspieler?
Um es so zu erklären, du hast zum Beispiel jetzt auf meiner Position, also wenn ich jetzt in der DB-Stance stehe, da stehe ich ja schon relativ tief, aber ich würde niemals mit dem Arsch zwischen den Beinen sitzen. Also wie als wenn ich jetzt bei einem Squat ganz tief runtergehe. Also diese Position nehme ich nie ein. Ich habe meistens immer, auch wenn ich jetzt sprinte oder renne, passiert meistens alles immer so aus dem 90-Grad-Winkel. Also ich winkel meine Beine 90 Grad an.
Außer du musst Turban Wrap-Up tackeln und den Po so weit runterbringen, dass du die Hüfte schießen kannst. Das wäre die einzige Vorstellung, die ich hätte.
Einfach durch ihn durch.
Ja.
Nein, es ist doch sehr angelehnt an Laufbewegung einfach. Diese 90-Grad-Explosivität, die ich aus meinen Beinen hole. Zum Beispiel beim wie heißt es hier? Beim Vertical Jump. So, da siehst du auch niemals jemanden komplett ganz tief unten in die Hocke gehen. Das sind alles 90 Grad Explosivbewegungen, die entweder nach oben oder nach vorne gehen. Deswegen mache ich die Boxsquats.
Also ein Mix aus Explosivsachen, olympischem Gewichtheben, Leichtathletik auch wahrscheinlich viel. Ne? So, machst du auch so Reaktionsdrills, die nicht footballspezifisch sind?
Ja, auch. Dann aber wie gesagt kurzzeitig vor der Saison, also viel mit Tennisbällen zum Beispiel, viel labile und instabile Unterlagen.
So, um auch so Rehabilitation für deine Verletzungen zu machen,
genau.
Vorbereitende Sachen, Stabilisationsmuskulatur.
Präventiv arbeiten, ja. Einfach auch, genau. Ja, davon ganz viel.
Wie sieht es mit so Dehnen, Mobility, wird ja oft bei Footballspielern vernachlässigt, wie machst du das?
Mobility habe ich eigentlich immer einen 10-Minuten-Zirkel vorm Training, den ich immer mache.
Da gibt es ja so ein Gerücht, dass, also warum scheiden sich eigentlich so die Geister, was so Stretching angeht? Vor dem Training, nach dem Training, manche Leute dehnen sich gar nicht, was ich für überhaupt nicht gut halte. Mhm. Explosivkrafttraining vorher nicht stretchen. Warum ist es eigentlich so? Warum gibt es da keine konkreten Datensätze zu Wissenschaft? Wie stehst du denn dazu?
Wie ich dazu stehe, also ich finde Dehnen wichtig. Aber nur in dem Ausmaß, zum Beispiel, ich dehne mich nicht statisch. Ich dehne mich immer dynamisch, weil ich der Meinung bin, der Körper ist dynamisch, wir sind dynamisch, wir machen jeden Tag dynamische Bewegung. Natürlich gibt es auch statische Bewegung, auch beim Training. Aber hauptsächlich ist der Körper dynamisch. Deswegen dehne ich mich dynamisch.
Erklär nochmal, was bedeutet das und wie muss man sich das vorstellen?
Dynamisch ist zum Beispiel, also statisch ist stehend. So. Wenn ich jetzt einen Spagat mache, dann wäre er zum Beispiel statisch. So. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel meine Füße zusammenstelle, mich vorbeuge und mit den Fingerspitzen die Zehenspitzen berühre und sozusagen kleine Wippbewegungen mache und mich sozusagen in die Muskulatur oder in die Dehnung rein wippe sozusagen und mich immer Stück für Stück vortaste, anstatt irgendwas zu provozieren. Ja, ich habe ja wieder so einen kleinen Dehnungs- und Entspannungszyklus. Und viele, die provozieren halt bei einer statischen Bewegung dieses, ich muss jetzt so weit die Beine auseinanderkriegen oder meine Arme auseinanderkriegen oder egal welchen Muskel, der gerade gedehnt wird.
Und wie oft in der Woche machst du das?
Immer vorm Training.
Wie oft in der Woche trainierst du derzeitig?
Wenn alles gut ist, dann 6-mal die Woche.
Okay, also schon echt professionell dafür, dass du ja auch normal irgendwie Vollzeit arbeitest, oder? Das ist ja immer das, was viele sich nicht so vorstellen können, weil man sieht irgendwie die European League of Football bei ProSieben Max, das sieht so professionell aus, aber man kann ja davon noch nicht leben.
Nee, leider nicht. Schön wär's. Aber ich habe mir auch immer, also wenn du etwas wirklich willst, dann findest du die Zeit dafür, beziehungsweise du nimmst dir die Zeit dafür. Wer nicht will, findet Gründe und wer will, findet Wege. Ganz einfach. Und ich habe mich dann dazu entschieden, diesen Weg zu gehen und zu unterschreiben und zu sagen, ich spiele jetzt Football. Also kommt auch eine gewisse Verantwortung mit, aber auch eine riesengroße Verantwortung von mir selber und für mich selber auch. Also ich habe super viele Ansprüche an mich selber.
Weil du so ein ehrgeiziger Mensch bist.
Weil ich ein ehrgeiziger Mensch bin, weil ich nicht unterschreibe, um
mit dabei zu sein.
Mit dabei zu sein, sondern um mir genauso wie letztes Jahr eine Starting-Position zu erkämpfen, weil die nie sicher sind.
Du weißt ja nie, ob sie nicht ein US-Amerikaner, genau, einen Import auf deiner Position nur und schon ist vorbei.
Richtig.
Ist Profisport. Richtig. Auch wenn man nicht, also
Business.
Ja, es ist ein Business. Auch wenn man nicht voll bezahlt wird, man wird ein bisschen vergütet.
Ja.
Ja, aber trotzdem will man ja daraus was absolut Professionelles machen. Da geht es darum, wer der Bessere ist. Und da musst du dich konstant, genau, verbessern. Um das zu tun, nochmal so in die Saison 2021 zurückzuschauen. Wie hast du die für dich erlebt? Von dem Moment an, wo du da hingekommen bist, um dir deinen Starting-Cornerback-Platz zu erkämpfen, bis jetzt hier im Berlin Thunder Podcast.
Das war total toll. Es war gerade die erste Saison, würde ich jetzt mal sagen, ein steiniger Weg, ein holpriger Weg, weil wir ja auch viel damit zu kämpfen hatten, Trainingsfacility und Coaching-Staff etc. pp. Aber im Endeffekt haben wir versucht, das Beste daraus zu machen. Und persönlich für mich habe ich mich in meiner generell, was Football angeht, extrem gesteigert. Ob es nur meine Fähigkeiten sind, ob es mein Verständnis ist, ob es meine körperliche Fitness ist, ob es auch die Mentalität gegenüber diesem Sport ist. Glaube ich, konnte ich alles verbessern. Und das lässt auch nicht nach. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich gebe mir, nur weil ich jetzt relativ schnell wieder gesigned wurde, dieses Jahr weniger Mühe, weil ich irgendwie schon sicher dabei bin oder sonst irgendwas. Also ich gehe mit genau derselben Einstellung wie letztes Jahr in dieses Jahr.
Das war ja schon irgendwie ein Rollercoaster 2021. Ja. Und auf dem Papier hätte man meinen können, es ist irgendwie eine zusammengewürfelte Truppe. Aber gerade in der Defense, und du bist ja Defense-Spieler, wart ihr eigentlich echt stark. Und zum Ende der Saison hat das Ganze ja nochmal echt Feuer genommen.
Wir haben gebrawlt, auf jeden Fall. Es hat super Spaß gemacht in der Defense.
Woran glaubst du, hat es gelegen?
Woran hat es gelegen? Interne Kommunikation auch schon wieder. Ich will jetzt auch nicht zu negativ sprechen, aber nun ist ja auch nochmal das Gerücht rumgegangen. Ne? Unser Quarterback hätte das Playbook weitergegeben, etc. pp. Aber es gibt viele Faktoren. Wir haben auch in der Defense leichte Plays aufgegeben, weil die Konzentration nachgelassen hat. Ich glaube, wir waren die Defense mit den meisten Plays auf dem Feld. Ja, ist schwierig zu sagen. Ist wirklich schwierig zu sagen, weil ich glaube nicht, dass irgendein Team auch vom Kader her so extrem viel besser war als die anderen. Ich glaube, ich fand es eigentlich echt gut ausgeglichen, aber die einen haben halt besser executed als die anderen. Gerade in wichtigen Situationen. Und ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel Kuddelmuddel drumherum gemacht, was Spielzüge anging. Wir hätten so ein bisschen bei den Basics bleiben sollen.
Bedeutet zu fancy genau. Calls, genau. Zu fancy Playbook.
Ja, auf jeden Fall.
Spannend. Und jetzt die Transition, neues Ownership mit Björn Werner als Sportdirektor, Front Office, GM neu mit Diana Hoge. Erzähl doch mal, wie hast du das erlebt? Was war dein erster Gedanke, als du gehört hast, Björn Werner wird Sportdirektor und Co-Owner?
Wirklich? Nee, also mir ist wirklich erstmal so ein bisschen alles aus dem Sicht gefallen. Weil ich mir dachte, das ist jetzt nicht wirklich wahr, oder? Das ist jetzt eher so ein Spaß, der sein kann. Machen ja öfter mal Spaß auf ProSieben. Max. Und als es dann wirklich announced wurde, dachte ich mir so, alter Vater, das geht jetzt immer richtig steil nach oben. Ich wusste sofort, es bekommt viel mehr Anhang als vorher, weil er halt einfach nur mal so ein Type ist. Ja, er ist im Fernsehen, jeder kennt ihn. Oder die Leute, die was mit dem Sport zu tun haben,
kennen Björn Werner. Kennt jeder Björn Werner, also, ja, in Deutschland, ja.
Bei Izume genauso. Finde ich, kommen ja immer im Doppelpack. Und es wurde dann relativ schnell klar, als dann Björn bei unserem Abschlussessen letztes Jahr eine Ansprache gehalten hat. Es war wie so ein Schalter. So, du hast richtig gemerkt, okay, es ist das Probejahr, so wie ich es genannt habe, von der Liga, das erste Jahr, um zu gucken, wie es ankommt. Nach seiner Ansprache war es ein Schalter um Business.
Wie war die Ansprache? Von der haben wir ja noch gar nichts gehört.
Die war total toll. Björn, wie war die? Ich war ein bisschen angespannt, muss ich sagen. Weil ja nach der Liga sind ja von allen Spielern, von allen Teams die Verträge ausgelaufen. So, es waren ja alles immer nur Jahresverträge oder Saisonverträge. So, und du wusstest halt nicht, standst so ein bisschen zwischen Bau und Borke, so, du hast irgendwie einen Abend total entspannt mit allen Leuten, die du über das Jahr lieben gelernt hast, verbracht und hast super gut gegessen und hast nochmal gelacht und dann kam die Ansprache und dann war erstmal so, okay, jetzt wurden alle erstmal nochmal so geerdet, weil es ja hieß, im Endeffekt seid ihr jetzt alles gerade Free Agents, so, ihr gehört keinem Team an, ab jetzt heißt es arbeiten, um wieder dabei zu sein. So, und ich glaube, das hat bei einigen Klick gemacht und bei einigen nicht. Aber das spiegelt sich dann alles im in der nächsten Saison wieder. Das werden wir mal sehen. Ich will auch gar nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall hat die Ansprache definitiv einige Leute wach gemacht, die vielleicht im Jahr davor die ganze Sache nicht so ernst genommen haben oder das noch gar nicht so realisiert haben, was da gerade eigentlich passiert und was da am Laufen ist.
Wie wichtig für dich als ehrgeiziger Sportler, wie wichtig und richtig war diese Ansage, um diesen Switch zu legen? Weil ich weiß persönlich, das war etwas, das Björn absichtlich gemacht hat, geplant gemacht hat, weil es sein musste. Um, man sagt ja im englischen Sport so, im American Football Setting Tone. Mhm. Das ist ein großes Investment, was er persönlich auch getätigt hat.
Auf jeden Fall.
Wie wichtig war das für dich?
Für mich war es super wichtig. Also für mich war es nur nochmal die Bestätigung zu meiner Einstellung, die ich so oder so habe, dass ich im nächsten Jahr noch mehr arbeiten will, also genauso arbeiten, wenn ich sogar noch mehr arbeiten will, weil ich nochmal solche Fortschritte machen möchte, man lernt ja nie aus, und noch erfolgreicher sein möchte, erstens als Individuum und zweitens als Team. Im besten Fall natürlich im Championship-Game stehen. Das sollte das Ziel von allen sein, die diesem Team angehören. Und ja, wie schon gesagt, wichtig für mich und wichtig für die Leute, die, es gab ja viele, die am Anfang gesagt haben, die Liga wird nichts. So. Und dann gerade mit dem Schritt, dass Björn Werner generell der Liga überhaupt nochmal beigetreten ist und danach als Owner, hat den Leuten dann nochmal so ein bisschen veranschaulicht, glaube ich, okay, it's getting real. So, da steckt halt wirklich mehr dahinter als nur großes Gelaber. Und wir probieren mal eine Sache aus. Und ja, es war ein wichtiger Wachmacher für die, die es noch nicht so realisiert haben und nicht so ernst genommen haben.
Die vielleicht dachten, das ist Hobby-Football.
Genau. Und das ist es nicht. Es war für mich das erste Jahr schon kein Hobby-Football. Das ist jetzt die kommenden Jahre, je nachdem, wie lange ich spiele, je nachdem, wie lange mein Körper aushält, wird das immer professionell bleiben. Und Business.
Wir haben in diesem Podcast schon öfters von Spielertypen gesprochen. Und gerade im deutschen American Football, was nicht verwerflich ist, wenn man kein Geld damit verdient, sondern teilweise auch zahlt,
ja,
ist es für eine Menge Jungs ein Hobby, ein Spaß. Ich war immer jemand, ich konnte mich damit nie identifizieren, egal in welcher Position ich war. Ich nehme an, das war von Anfang an für dich auch so, als du in der unteren Liga gespielt hast, oder? Weil du hast schnell realisiert, dass dieser Sport sehr, sehr harte Konsequenzen haben kann, körperlich, wenn man ihn lapidar angeht.
Auf jeden Fall.
Und ich konnte nie verstehen, dass Jungs das lapidar angegangen sind, weil für mich American Football kein Späßchen ist, aufgrund der körperlichen Härte.
Nee, gebe ich dir voll recht. Also mein erstes Jahr war ich, ich habe es ernst genommen, war aber halt einfach noch ein bisschen vorsichtig, weil das Ganze, also klar, ich habe vorhin schon gesagt, war ich immer ein Typ, der Körperkontakt nie gemieden hat. Aber für mich war das nochmal was anderes, wirklich zu 100% wirklich in irgendwen reinzulatschen. So. Also wirklich mal Kopf runter und Schulter runternehmen und dann mal wirklich sagen, okay, jetzt du oder ich. Weil ich habe meine ersten Tacklings waren immer so, ich wollte immer niemandem wehtun. Ich fand es total cool, Football. Aber es war dann so, ich habe gemerkt, dann relativ schnell, wenn du dann mal einen auf den Deckel bekommen hast, von jemandem, der gesagt hat, so ja, entweder du oder ich, dass du wirklich 100% geben musst, weil sonst tust du dir selber weh.
Das war, ich weiß gar nicht, ob ich es in diesem Podcast jemals gesagt habe, aber das war bei mir der Schalter. Ich war 14 Jahre alt bei den Berlin Rebels, durfte nur mittrainieren. Und da hat ein, ich weiß nicht, ob es ein, ich glaube, es war ein Tight End, Mike, der zu mir gesagt, Sami, desto härter du in jemanden reingehst, desto weniger tut es dir weh.
Ja.
Und das war der Moment, wo ein anderer Mensch in mir geboren wurde, wo ich mir gesagt habe, okay, fuck it, Mann. Jetzt drehst du, und damals war ja der Football auch noch mal ein bisschen ein anderer, so was so körperliche Härte anging.
Kannst du mal richtig knüppeln.
Regelwerk angegangen ist vor 10 Jahren, was ja auch noch nicht lange her ist, aber die hat sich einfach in den letzten Jahren so krass geändert, was die Regeln angeht, zum Guten, körperliche Gesundheit. Aber das war für mich so der Moment, 1-on-1-Tackling-Drill.
Ja.
Okay.
Let's go.
Let's go.
Ja, ich bin da voll bei dir. Ich habe jetzt wirklich, wie gesagt, ich spiele noch nicht so lange Football, aber von Jahr zu Jahr merke ich so, okay, du kannst wirklich noch doller. Du kannst wirklich noch doller, weil manchmal habe ich, das hört sich jetzt auch drauf an, ich bin jetzt nicht der Größte oder Breiteste oder sonst irgendwas, aber ich habe ganz gut Kraft. So, und wie gesagt, ich habe eigentlich auch keine Angst vor dem Körperkontakt. Aber ich merke immer wieder, von Saison zu Saison, von Spiel zu Spiel, du kannst eigentlich immer noch ein bisschen doller.
100%. Immer.
Ja.
Immer. Und immer so dieses, wenn man das nie gespielt hat, auch auf so einem höheren Niveau, dann kann man sich das schwer vorstellen. Aber es ist so, und es knallt und das ist auch gar nicht so, dass es nicht technisch ist. Ganz im Gegenteil. Du ballerst in jemanden rein und dann kommt auch nach diesem kurzen Aufprall eine technische Finesse.
Ja.
Beispiel, jetzt um bei deiner Position zu bleiben, Block aufnehmen. Wide Receiver, block dich auf den Screen.
Mhm.
Wenn Anthony Dablé Wolf im Vollsprint auf dich zurennt, um dich im Second Level zu blocken. Ihr Lieben, du kannst nicht halbherzig. Der pumpt dich in deine eigene Endzone und du siehst so kacke aus auf dem Tape, dass du dich in Grund und Boden schiebst. Du musst da reinballern. Du weißt genau, ich muss ihn jetzt outside shoulder attackieren, ballern ihn rein, dann locke ich die Arme und bring dann einen Rip-Move oder Swim-Move oder sonstige Sachen. Aber diese körperliche Härte,
Musst du. Dir bleibt nichts anderes übrig, sonst bist du die Lachnummer auf dem Feld. Also so doof es klingt. Aber wenn das Play über deine Seite geht und du nur halbherzig da an den Leuten rumfummelst, dann wirst du ganz schnell wieder vom Feld genommen.
Ganz schnell wieder vom Feld genommen, ganz schnell aus dem Team genommen, werden ja jetzt auch die, die es nicht ernst nehmen.
Hm.
Kannst du uns mal so ein bisschen behind the scenes geben, wie es derzeitig im Team aussieht, wenn ihr da eure Team-Activities im Gold's Gym macht? Hat sich die Spreu vom Weizen schon jetzt getrennt? Du kannst hier auch eine Ansage machen. Ne?
Tiefe Information.
Mach eine Ansage.
Spreu vom Weizen, da siehst du auf jeden Fall, wer hat Bock und wer keinen Bock. Und ich sag mal so, klar, jeder muss arbeiten. Gibt viele mit, keine Ahnung, wie viele Stundenwochen, welche die selbstständig sind. Die haben halt nicht so viel Zeit und etc. pp. Aber du siehst halt schon die Leute, wo du sagst, okay, die haben wirklich Bock wieder zu spielen. Die sind dann da. Und die anderen sind halt nicht da. So. Und da mache ich aber auch keine Abstriche, auch wenn ich mit denen letztes Jahr, und das hört sich halt auch wieder total doof an, wenn die nicht da sind, dann ist es also, auch wenn ich mit denen zusammengespielt habe letztes Jahr und die lieb gewonnen habe, wenn du nicht da bist, dann bist du nicht da. Und dann zeigst du mir deine Einstellung der Sache gegenüber. So. Und wenn du dann auch nicht kommunizierst, wenn du sagst, okay, du kommunizierst, was ein wichtiger Faktor ist, dann sagst, ey, ich habe jetzt die nächsten 2 Wochen einfach gerade keine Zeit, aufgrund von Arbeit oder Familie oder sonst irgendwas, dann glaube ich, kenne ich keinen, der kein Verständnis hat. Aber wenn du Leute siehst, was sie in ihrer Freizeit machen, auf Social Media, leider ist ja jeder durchsichtig, ja? Und du dann eigentlich in der Zeit Training hast, dann denke ich mir so, alles klar. Den, so doof es klingt, den will ich dann nicht im Team haben. Weil ich habe keine Lust, dass er seine Einstellungen auf andere überträgt. Dieses lockere, jeder kann Spaß haben, auch beim Training. Ist erwünscht. Ja, aber du musst die Sache trotzdem ernst nehmen und deine Sache machen. Und entweder du verpflichtest dich dazu
oder verpisst
oder du lässt es halt einfach sein, ganz einfach.
Hau rein.
Ja.
Also
da bin ich dann halt wieder so ein Wettkampfsportler.
Aber genau halt das ist, und ich will deswegen, ihr Lieben da draußen, deswegen bleibe ich auf diesem Punkt auch ganz wichtig, weil für euch als Fans ist es auch wichtig, dass da mir gegenüber jemand sitzt, der sagt, Alter, wenn du das nicht ernst nimmst, geh. Wir versuchen das Team hier auf ein nächstes Level zu bringen. So. Wir wollen gewinnen, wir wollen Spiele gewinnen. Deswegen, wenn du da keinen Bock hast, tschö mit ö.
Also ich will nicht wieder eine 3-7-Saison haben. Ich will im fucking Endgame stehen sozusagen. Und ich wäre auch nicht da, wo ich bin, hätte ich mir zum Beispiel in meinem ersten Sport beim Rexkit fahren, hätte ich das alles halbherzig genommen. Natürlich habe ich auch meine Scheiße gebaut nebenbei und habe Party gemacht etc. pp. Aber wenn es darauf angekommen ist, dann war ich immer da und habe abgeliefert. Und wenn du nur trainieren gehst, um dich selber zu filmen, um das bei YouTube oder bei Instagram hochzustellen, ja, dann viel Spaß, aber dann bitte nicht in meiner Gegenwart. So. Das ist mir zu viel Gequatsche.
Ja, Mann.
Action speaks louder than words. Ganz einfach. Und reden können wir alle ganz viel. Und sagen wir, ja, ich war letztes Jahr dabei, dann bin ich bestimmt dieses Jahr auch wieder mit dabei. Ist nicht.
Und abgeliefert habt auch ihr da draußen bei unseren Community Questions. Die erste Frage kommt von Don and 3R Son. Wahrscheinlich soll es Don Anderson heißen. Ja, ich werde ja schon ausgelacht, dass ich dir mal einzeln so vorlese die Namen. Aber Don Anderson fragt, wie hat es sich für dich angefühlt, letztes Jahr für ein Spiel nach Polen und Barcelona zu reisen?
Ich fand es total cool. Also ich liebe es generell zu reisen. Bin auch ganz viel gereist beim Wakeskate-Fahren. Ich finde es schön, neue Städte zu sehen, neue Leute kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen. Aber im Endeffekt ist es halt immer noch Business und das war es letztes Jahr auch. Man muss halt immer noch ernst nehmen. Aber wie gesagt, die Möglichkeit durch den Sport so viele andere Sachen kennenzulernen, ist immer toll.
Die nächste Frage kommt von Berliner Supi. Was ist dein Ziel für die kommende Saison, persönlich und im Team?
Persönlich mich natürlich weiterentwickeln, genauso hart und mehr zu arbeiten wie letzte Saison. Mir genauso meine Starting-Position nicht zu sichern, aber erstmal zu erkämpfen. Kann sich ja im Laufe der Saison immer ändern. Und fürs Team, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass wir alle gut miteinander synergieren und dass wir im Endeffekt dann diesen scheiß Pokal in der Hand halten.
Let's go. Die letzte Frage geht auch wahrscheinlich um was in der Hand halten. Ich bin mir da nicht so sicher.
Bitte
aber
nicht, bitte nicht.
TM_STD fragt, wie viele Lokomotive brauchst du am Abend vorher für den Pick 6? Wenn ein Beitrag 5 Likes bekommt, dann muss ich auch erstmal fragen, was ist eine Lokomotive?
Ich habe gehofft, dass du diese Frage nicht vorliest. Ja,
natürlich stelle ich sie dann.
Ich weiß gar nicht. Es ist ja, es wirft nicht so gutes Licht auf mich dann.
Nee, im Gegenteil. Das macht dich sympathisch und menschlich.
Das machst du, ja, puf. Also ich bin nicht mehr so. Das mal vorweg. Ich bin ja jetzt Profisportler. Selber bezeichne ich mich manchmal gerne als Antiathlet. Aber Tim ist mein Nachbar. Der wohnt gegenüber auf dem Balkon. Und eine Lokomotile ist ein eigenes Getränk in einer Studentenbar.
Bestehend und, aus?
Rum. Und einen ganz kleinen Schluck Cola für die Farbe. Ohne Eis, ohne Gemüse.
Straight. So wie du.
Ja.
Geradlinig.
So ungefähr.
Und ja. So warst du auch hier im Podcast. Mo, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke.
Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Feel the Thunder.